99 Affen – Ideen für eine bessere Welt. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Ich bin wieder da. Ich war einen Monat in Guatemala oder etwas länger als einen Monat in Guatemala und möchte gerne ein bisschen aus meiner Zeit in Guatemala berichten, was mich beeindruckt hat, berührt, was ich erlebt habe, wie ich das Land empfunden habe, wie ich die Energie empfunden habe und Sie und euch ein bisschen teilhaben lassen. Ganz kurz zum Sie und euch. Ich versuche auf das Du umzustellen, nach und nach. Es fällt mir etwas schwer, weil ich eben so viele Jahre das Sie gewöhnt war. Ich habe von Anfang an in der Erwachsenenbildung gearbeitet und als ich da angefangen habe, war das einfach noch ganz normal, dass man sich sieht. Und ja, die Zeiten haben sich verändert und ja, gerade wahrscheinlich meine etwas jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer finden das wahrscheinlich ein bisschen seltsam. Das war früher keine Distanzierungsanrede, sondern ich habe es immer als Respekt Erwachsenen unter Erwachsenen einfach empfunden. Und deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, ich stelle das in meinen Kursen jetzt langsam auch um und auch zum Teil mit Klientinnen und Klienten, die ich schon länger kenne. Jetzt versuche ich es auch hier. Also nicht böse sein oder nicht persönlich nehmen, wenn ich ab und zu mal wechsle zwischen dem Sie und Du. Ich bin in der Übergangsphase. Das nur dazu. Ja, und vor dem eigentlichen Erzählen von Guatemala ein paar Hinweise, ein paar neue Dinge, Pläne, die auch unter anderem eben aus der Zeit in Guatemala entstanden sind. Also zum einen, es gibt zwei neue Kurse, die ich jetzt im Januar und Februar anbiete. Einmal ist es ein fortgeschrittener EFT-Kurs für alle Menschen, die schon EFT-Erfahrung haben und tiefer in die Vergangenheitsveränderung und Heilung einsteigen wollen. Es ist ähnlich Matrix Reimprinting. Nähere Informationen dazu unten findet ihr in dem Link auf meiner Homepage. Und das zweite, vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, für euch interessanter, ist ein für alle offener Kurs, ein Online-Kurs, beide sind online, über Grübs endlich verändern. Also Grübs steht bei mir als Kurzform für Grundüberzeugung endlich verändern, also Basissätze endlich verändern. Wir werden erstmal ein, zwei unserer Basissätze herausarbeiten zusammen und dann werde ich verschiedene sehr effektive, wohltuende Methoden vorstellen, wie wir diese Basissätze, Grundüberzeugung transformieren, erstmal untersuchen, also erkennen, untersuchen, transformieren, verändern, loslassen, durch was anderes ersetzen können, je nachdem, was angemessen ist. Auch dazu unten der Link. Das eine ist im Januar, die fortgeschrittene EFT, der Kurs ist vom 28. und 29. Januar. Und der Grübs verändern ist am 11. und 12. Februar beides online. Informationen, wie gesagt, unten, Link auf meine Seite, auf die entsprechende Unterseite meiner Seite. Zum Zweiten, ich bin nochmal, das ist eben etwas, was aus dem Guatemala jetzt auch dem Aus- und Aufenthalt entstanden ist, nochmal für eine gewisse Zeit unterwegs und zwar Ende Februar fliege ich nach Peru in ein Zentrum, das Pflanzenmedizin anbietet, also zu einem Ayahuasca-Retreat über 11 Tage. Und ich bin schon sehr gespannt, auch ein bisschen aufgeregt. Der Flug ist weit und ja, aber ich freue mich total und das fühlt sich total richtig an. Also ich bin vom 19. Februar bis Ende März, Anfang April, dann nochmal in Mittel- und Südamerika. Werde dann nach dem Retreat noch 3 Wochen in der Schule mitarbeiten, in der mein Mann ehrenamtlich arbeitet, in seinem Sabbatjahr in San Juan de Zacatepeques. Und auch daraus hat sich wieder was ergeben. Ich würde nämlich gerne in den nächsten Podcast-Folgen 2 Projekte vorstellen, die wir in Guatemala kennengelernt haben. Einmal eben die Schule, in der mein Mann arbeitet. Und das andere ist von einer netten Schweizer Reisegefährtin, Bekanntschaft, die ein sehr interessantes Projekt hat in Guatemala und die würde ich gerne demnächst mal in einem Video-Interview vorstellen, sodass sie ihr Projekt vorstellen kann und wer möchte, sich bei beiden beteiligen können, möchte, mithelfen möchte, was verändern möchte und zwar wirklich für konkret ein bestimmtes Kind oder bestimmte Kinder, also für ein Gesicht dahinter, einen Menschen dahinter, für den man dann die Welt auch wirklich verändert und ein bisschen besser macht, ein bisschen leichter macht, ein bisschen mehr Chancen eröffnet. Wie gesagt, die beiden wird im nächsten, demnächst wird es zwei Videos geben und zwei Interviews, in der mein Mann das Projekt, in dem er arbeitet, vorstellt und die Schweizer Kollegin dann ihr Projekt. Genau, und was noch, hatte ich ja schon angekündigt, auch demnächst jetzt im Podcast Thema sein wird. Wir alle hatten 2, 3 sehr anstrengende und sehr herausfordernde Jahre. Das hat mit Corona angefangen, der Ukraine-Krieg, persönliche Sachen. Wir sind alle ziemlich, glaube ich, letztes Jahr vor allem nochmal sehr an unsere Grenzen drangeführt worden und nochmal sehr an die Komfortzonengrenzen und an die größten Ängste, die wir haben. Die tiefsten Sachen sind wirklich nochmal gerade im letzten Jahr nochmal sehr aktiviert worden. Ich glaube, dass das einen Sinn hat und ich glaube, dass das gut und richtig ist für generell unsere Entwicklung und auch generell für die Menschheit. Aber nichtsdestotrotz ist es ein hartes Jahr für viele gewesen. Sehr viele Höhen, sehr viele Tiefen. Vielleicht mehr Tiefen als Höhen, aber beides. Und ich habe nochmal Revue passieren lassen, was mir wirklich geholfen hat oder hilft, wenn ich in einer schwierigen Phase bin, wenn irgendwas im Leben passiert, was mich extrem fordert oder verletzt oder wütend macht oder traurig oder verunsichert oder verstört. Was hat mir wirklich geholfen? Was hilft mir wirklich? Und das möchte ich in einer lockeren Folge vorstellen. Und dazu gibt es wahrscheinlich dann auch ein paar Kurse oder da schließt dann auch wahrscheinlich etwas an. Also entweder neue Kurse im Shop oder eben auch Kurse live mit mir, entweder online oder Präsenz. Aber wirklich Kern ist im Podcast, was hilft mir? Was hilft mir wirklich? Das ein bisschen als Vorschau auf das, was jetzt in den nächsten Folgen kommen wird oder im nächsten halben, dreiviertel Jahr. Und jetzt für alle, die es interessiert, mein Bericht aus Guatemala. Also, um es vorwegzunehmen, ich fand das Land super schön und ich fand die Menschen, so wie ich sie kennengelernt habe, ganz nett, angenehm, herzensoffen. Also wirklich freundlich, zurückhaltend, aber auch freundlich. Wir sind so oft herzlich angelächelt worden, also wirklich mit so einem ganz offenen, aus dem Herzen kommenden Lächeln, dass mich das sehr beeindruckt hat. Und ich war erstaunt, dass ich das so gut weggesteckt habe. Erstens der lange Flug, das sind 11 Stunden, dann 7 Stunden Zeitunterschied, also man hat einen gewaltigen Jetlag. Und wir haben in Antigua gestartet, eine Stadt in Guatemala. Es gibt ja auch noch eine Stadt in der Karibik oder Antigua, eine Insel, glaube ich. Ich meine die Stadt in Guatemala, eine sehr schöne Stadt, aber die liegt auf, ich glaube, zwischen 1300 und 1500 Metern Höhe. Das heißt, es kam eigentlich relativ viel zusammen. Ich war aber ganz erstaunt, wie wenig mir das ausgemacht hat. Ich war relativ schnell ganz da. Und ich glaube, das liegt noch so ein bisschen an dem Ayahuasca, die 1,5 Wochen vorher, die mich ein bisschen renaturiert haben. Das ist mein Gefühl. Also ich habe das Gefühl, dass diese Geschichten, die ich vorher immer so hatte, ich bin immer so empfindlich auf alles, Geräusche, Gerüche, Energien und so weiter. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass das dieses zu viel, was vielleicht gar nicht in mir drin ist, sondern eher so Schleier sind oder Sachen, die sich über die Jahre dann eben so angesammelt haben. Eine Überempfindlichkeit gegen Geräusche hat ja oft auch mit so einer Grundanspannung zu tun, dass diese Schleier alle weg waren. Und ich war super da, super auf der Erde, super hier in diesem Leben, super präsent, super im Jetzt und habe wirklich in Büsschen gesessen, wo ich wahrscheinlich vor einem halben, dreiviertel Jahr oder auch noch vor 5 oder 10 Jahren mich äußerst unwohl gefühlt hätte. Also es ist gar nicht ein Ekel oder so, sondern es ist eher so dieses, oh, ich will nicht hier sein. Also dieses leicht wegziehen, so als würde man versuchen, ein bisschen zu schweben über dem Ganzen, müsste da nicht sitzen auf dem Sitz. War überhaupt kein Problem. Ich war völlig integriert, alles war eins. Das war super, super angenehm und super schön. Und dann macht es auch Spaß und es ist ein Abenteuer. Und wie gesagt, die Menschen, mit denen habe ich ganz schnell in Kontakt gehabt und wir haben sehr miteinander resoniert. Das hat sehr gut gepasst. Und wir hatten keine einzige komische, schwierige oder gefährliche Situation. Ich will nicht sagen, also Guatemala ist kein ist kein jetzt so super sicheres Land, vor allem verglichen jetzt mit Deutschland oder mit Europa. Es ist ganz klar, dass das anders ist, vor allem wenn man da auch lebt und wenn man einheimisch dort lebt. Aber unsere Erfahrung, meine, auch die von meinem Mann in der Zeit, in der wir zusammen unterwegs waren, zwar gab keine einzige irgendwie komische Situation. Und sogar die Militärpolizei, die einmal bei einer langen Busfahrt uns den Bus zweimal kontrolliert hat, waren freundlich. Also man hat schon gemerkt, dass die guatemaltekischen Mitfahrerinnen und Mitfahrer angespannt waren, als die reinkamen. Und die sahen auch recht martialisch aus, also wirklich komplett vermummt mit einer Bandana über der Nase und man sah wirklich nur die Augen. Aber sie haben freundlich gegrüßt und haben versucht, die Situation etwas lockerer oder entspannter zu machen für alle. Also auch da habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber es ist sicher was ganz anderes, wenn man in dem Land lebt und sicher noch mal was ganz anderes, wenn man in dem Land als Einheimische oder Einheimischer lebt. Das war jetzt wirklich nur mein Eindruck, den ich gewonnen habe. Jetzt sind wir natürlich auch wirklich an schönen Orten gewesen und es ist sicher nicht unbedingt so das, wie das normale Leben ist. Aber von zwei Highlights möchte ich berichten, die waren auch sehr energetisch, sehr interessant und sehr schön. Zum einen haben wir eine Vulkanbesteigung gemacht. Wir sind, als wir in Antigua waren, das war ein Wunsch auch meines Mannes, er hatte von Anfang an gesagt, oh, ich möchte gerne mit dir auf den Acatenango. Das sind organisierte Hiking-Touren auf einen erloschenen Vulkan in der Nähe von Antigua, von dem aus man den aktiven Nachbarvulkan, den Fuego, sehen kann. Das ist keine einfache Tour. Also man wird dorthin gefahren, man bekommt Ausrüstungsgegenstände, man bekommt Handschuhe, man bekommt eine Stirnlampe, man bekommt eine Bandana, man bekommt Essen, sein eigenes Essen und auch sein Wasser muss man natürlich mitnehmen, also so ein Camel Pack, aus dem man dann so mit so einem Schlauch rausfüllen kann. Also man bekommt die Ausrüstungsgegenstände, die man braucht. Man kann auch Stöcke mieten dann. Aber man muss natürlich selber hochlaufen, das ist ganz klar. Und das ist auch klar, man übernachtet da im Camp, im Basecamp, wirklich bei kalten Temperaturen und der ist fast 4000 Meter hoch. Das heißt auch wirklich ganz andere Sauerstoffbedingungen, als wir das normalerweise kennen. Und die Idee ist dann, dass man dann morgens um 4, wenn es noch dunkel ist, dann den Rest vom Basecamp hoch zum Summit geht, vom Acatenango, und von dort aus dann die Lava sieht nachts. Der Fuego spuckt zweimal Durchschnitt pro Stunde, hat er einen kleinen oder größeren Ausbruch. Tagsüber sieht man die Lava nicht, die hochgespuckt wird, weil das alles diese Aschewolken verdecken, aber nachts kann man eben sowohl diese Fontäne sehen als auch die Lava, wenn man Glück hat. Also das war die Idee von diesem Acatenango-Trip. Und das ist wirklich ein Abenteuer. Und einer unserer Mitbewohner in unserer Anlage hatte diese Tour schon gemacht. Und er sagte, das war wirklich eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Also wirklich eine Erfahrung einmal im Leben. Er sagte aber, es war auch hart. Also es war wirklich auch ganz schön hart. Und man sollte vorher gut geschlafen haben und so weiter und so weiter. Und das haben wir dann gemacht. Und wir sind dann mit dem Bus, wir haben Ausrüstungsgegenstände bekommen, dann dahin gefahren worden, wo der Einstieg ist und dort konnte man auch die Stöcke mieten und auch einen Porter. Das sind Männer aus dem umliegenden Dorf, die einfach ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie die Rucksäcke nach oben tragen. Und ich hatte da eigentlich ein bisschen Scheu vorher, ja, aus so einer europäischen Sicht. Und dann hat uns aber unser Guide im Bus gesagt, dass es eine Win-Win-Situation ist. Er sagte, das ist der Lebensunterhalt der Männer. Und gerade durch Corona und den Zusammenbruch eben des Tourismus, waren das wirklich harte Zeiten auch. Und damit finanzieren sich einfach die Familien. Und dann habe ich das auch ein bisschen anders gesehen, habe gedacht, ja, okay, das ist wirklich Win-Win. Und ich habe vielleicht ein bisschen mehr vom Aufstieg oder es ist etwas weniger anstrengend und es macht aber auch Sinn, weil es einfach der Lebensunterhalt und der Beruf der Männer ist, die dort einfach in der Nähe wohnen. Also klugerweise haben wir einen Porter jeweils gehabt für unsere Rucksäcke und ich habe mir auch Stöcke gemietet. Und dann ging es los und es ging eigentlich bis zur Mittagspause, fand ich es eigentlich okay. Also es war gar nicht so anstrengend oder so schwierig. Man durchwandert im Prinzip drei Klimazonen, das heißt, man sollte auch darauf eingerichtet sein, von sehr warm die ersten 2 Stunden, dann in so einen Nebelwald, sehr feucht, auch relativ kühl, und dann ist man eben oberhalb der Wolken, wenn man Glück hat. Und dann wird der Sauerstoff eben auch sehr, sehr wenig und es gibt auch keinen Bewuchs mehr. Und dann wird das halt, wenn die Sonne weg ist, sehr schnell sehr kalt und sehr, kann auch ein sehr scharfer Wind sein. Also man muss wirklich auf drei verschiedene Klimazonen eingerichtet sein. Also wie gesagt, der Aufschnitt war okay, es war anstrengend, aber machbar. Und als wir um die Ecke gebogen sind, ist der Fuego ausgebrochen. Und das war ein unglaubliches Erlebnis, diese sich entwickelnden Pilze und Wolken aus Rauch, die aufgestiegen sind, zu sehen. Also wir waren alle sehr berührt, sehr ergriffen. Das ist was ganz Besonderes. Und das ist auch anders, wenn man es im Fernsehen sieht oder im Internet. Es ist was ganz anderes, wenn man das live, wenn man daneben steht und dieses Wunder sieht. Dann ging es zum Basecamp und wir sind sehr gut mit dem Essen versorgt worden und es gab einen Kakao und dann gab es abends noch Rotwein und das war wirklich schön. Wir sind aber alle sehr früh ins Bett gegangen, weil es sehr kalt war und weil es auch klar war, am nächsten Morgen um 4 geht es dann eigentlich erst zum Summit hoch, die letzten 500 Höhenmeter. Und das war ziemlich kalt, wir hatten ein Zwei-Personen-Zelt und es gibt zwar dicke Schlafsäcke, aber man hat einen Liner bekommen, also einen frischen Liner für einen selber, also einen Innenschlafsack. Aber es war echt kalt und ich hatte meine Wärmflasche dabei. War sicher einer der wenigen Menschen, die auf diese Hiking-Tour ihre Wärmflasche mitnehmen. Meine Wärmflasche und ich, wir sind ein Team. Und ich habe ganz scheu dann meine Wärmflasche zu den Guides hin, habe gefragt, ob sie mir die mit heißem Wasser füllen können. Und sie sagten, ja, machen Sie, aber mit meinem eigenen Wasser. Also ich habe mein Trinkwasser dann genommen und dann haben sie mir auf dem offenen Feuer das Wasser heiß gemacht, kochend gemacht. Und dann habe ich meine Wärmflasche gehabt. Das war auch wirklich gut, weil es wirklich bitterkalt war. Trotz dicken Schlafsack und ich habe noch alles drüber, was ich noch so hatte an Jacken und so weiter. Es war trotzdem bitterkalt. Und starker Wind und das hat immer dann die Zeltplane auf meinen Kopf gehauen. Und ich habe gedacht, wer berührt mich denn da die ganze Zeit von außen? Und eine andere Mitwanderin hat berichtet, dass die Hunde, die mitgekommen sind, also so eine Gruppe von Straßenhunden, sind mit hochgewandert, den ganzen Weg bis ganz oben hin. Und die haben sich auf die warme Zeltplane gelegt, damit sie die Wärme von ihr mitbekommen. Das heißt, sie hat gesagt, sie hat die ganze Zeit einen Hund auf dem Gesicht gehabt mit der Zeltplane dazwischen. Einen von den Hunden, die uns begleitet haben. Ja, und um 3.45 Uhr klingelte dann unser Wecker. Wir haben uns angezogen, sind runter zum Basecamp gestapft und haben noch ein bisschen auf alle gewartet, bis dann alle wach waren. Und ja, und dann ging es los in wirklich absoluter Dunkelheit mit der Stirnlampe, den letzten 500 Meter nach oben. Und nach 200 Metern hat mein Körper ganz klar gesagt, ich schaffe das nicht. Es ist ganz schwieriges Gelände, man rutscht so ab, das ist so ganz ein feines Bimsstein, also ein ganz feiner Bimsstein, das heißt, man das ist so ganz so Mond, also es fühlt sich fast so an wie im Mond oder wenn man durch, ja, es war einfach so Aschebims, so ganz, ganz fein und man, also es war ganz lockere Oberfläche und man ist wirklich einen Schritt gegangen und einen halben zurückgerutscht und musste sich mit den Armen so nach oben ziehen und mein Körper hat ganz klar gesagt, ich schaffe das nicht. Und ich habe den Guide noch gefragt, ob das besser wird nach oben und er sagt, das wird eher schwieriger noch, also es bleibt so und es wird eher noch schwieriger und dann habe ich beschlossen, okay, nee. Und dann bin ich zurück, das war auch nicht so einfach, es waren zwar erst 200, 300 Meter, aber halt in absoluter Dunkelheit und da gibt es verschiedene Wege und einer der Guides hat mir dann netterweise noch zum Zelt geleuchtet, das war auch gut. Ich bin dann wieder ins Zelt gekrabbelt und habe wirklich auch gemerkt, das war eine sehr gute Entscheidung. Manchmal ist es ja dann so, dass man irgendwie denkt, so Menno, ich habe mich dem nicht ausgesetzt oder ich kneife oder so. Ich habe wirklich da drin gelegen, habe gemerkt, es ist die richtige Entscheidung gewesen und habe dann nochmal geschlafen und dann hat mich der Sonnenaufgang geweckt. Also wirklich, die Sonne ist gerade über den Horizont und man hat einen wunderbaren Blick von da oben. Und dann hat die Sonne mich geweckt, hat durch das Zelt durchgeschienen und ich habe rausgeschaut und dieses Wunder gesehen. Also wirklich man sieht zwei Vulkane, einmal den Fuego und einmal den Agua. Das ist der Hausvulkan von Antigua. Und man sieht bis zum Lago de Atitlan und bis zum Pazifik. Also es ist unglaublich. Und wie die Sonne eben aufgeht und alles mit Gold überflutet und mit Licht überflutet. Das war wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und die Sterne nachts, das war auch noch ganz beeindruckend. Da oben gibt es natürlich überhaupt keine Lichtverschmutzung mehr und die Atmosphäre ist sehr dünn. Das heißt, man sieht sehr ungefiltert und ich war völlig geflasht von diesen Sternen. Ja, aber dann bin ich halt nochmal dann nochmal eingeschlafen nach diesem Sonnenaufgang und um 5:30 oder um 6 kam dann mein Mann und die anderen kamen dann an, völlig erschöpft, aber er hatte so ein Leuchten in den Augen. Er sagte, das war eine der schönsten Erfahrungen in seinem Leben. Ja, ich war trotzdem froh, also es ist ja dann immer so ein bisschen, dass man denkt, oh Mist, aber ich habe trotzdem gedacht, nee, es war gut und richtig. Ja, und dann sind wir nach dem Frühstück dann wieder nach unten und der Abstieg war wie immer eigentlich das Problematischere und Schwierige. Meine Knie haben dann fürchterlich wehgetan ab einem bestimmten Punkt und die letzten halbe Stunde war wirklich eine Qual, trotz Stöcken, trotz Bandagen, trotz allem. Und dann sind wir dann ziemlich smelly alle und ziemlich erschöpft dann wieder in den Bus zurück zum Base, also von der Reiseagentur zu dem Supply Center, wo man dann die Sachen wieder abgegeben hat, gefahren und ja, aber alle auch erschöpft, aber glücklich und wirklich, das war eine ganz, ganz tiefe Erfahrung. Und das Zweite war, wir waren in Tikal in einer der größten Maya-Ausgrabungsstätten. Das ist eine Maya-Stadt gewesen oder mehrere Städte, eine sehr, sehr ganz, ganz große Stadt. Ich war ganz erstaunt, wie viele Millionen Menschen da gelebt haben. Und das war im Dschungel und ist dann eben ausgegraben worden und wieder restauriert worden, wieder aufgebaut worden. Und wir sind sehr früh losgefahren. Mein Mann wollte unbedingt die 4.30 Uhr Tour nehmen, also morgens um 4.30 Uhr. Und ich habe gedacht, ja, okay, gut. Ist nicht meine Komfortzone, aber machen wir. Und dann waren wir da um 4.30 Uhr, eigentlich um 4 Uhr schon dort bei der Reiseagentur. Und um 4.30 Uhr saßen wir dann im Bus und sind dann beim ersten Ticket, also man fährt dann so 1,5-2 Stunden und dann bei der ersten, wo man das Ticket für den Park kauft, war es noch stockdunkel und dann fährt man noch so 20 Minuten mit dem Bus zum Eingang vom Park und da war es schon taghell, weil es ist sehr nah am Äquator, das heißt, diese Übergangsphasen, die wir haben, dieses ganz lange Dämmern, ist einfach am Äquator nicht, sondern es ist schwupps innerhalb von einer Viertelstunde von Tag zu Nacht und stockdunkel oder taghell. Also es war schon hell, als wir dann am Eingang vom Park waren und wir hatten einen sehr guten spanischsprachigen Führer, einen jungen Mann, dessen Vater schon bei den Ausgrabungen mitgeholfen hat. Er hatte eine ganz tiefe Verbindung zu diesem Ort, zum Dschungel, zu den Tieren, zu den Pflanzen und so eine ganz wertschätzende, respektvolle Haltung. Das war unglaublich toll. Ja, mit dem sind wir dann durch diesen Park 4 Stunden und die Highlights sozusagen, mehr kann man, also man bräuchte 7 Tage, wenn man wirklich sich alles anschauen möchte. Und wir haben nur 4 Stunden gehabt. Und das war tatsächlich besonders. Also da habe ich immer wieder so kleine, wie so Witterungen aufgenommen von einer anderen Spiritualität oder einer Energie, die drunter war. Und das ist verstärkt worden durch die Gespräche, die wir oder ich hatte mit unseren Mitreisenden. Also da gab es so ganz tolle Gespräche über Projekte, über Inspirationen, also immer wenn ich das Wort Consciousness, also Bewusstsein, war alles englischsprachig, wenn ich das Wort Consciousness irgendwo höre, Bewusstsein oder Soul, dann horche ich auf und es ging um ein Projekt, was einer der Mitreisenden hatte, so eine Fantasy-Geschichte, aber mit so ein bisschen wie die Prophezeiung von Celestine, also Lebensrat oder spirituelle, also Stufen, Entwicklungsstufen in eine Fantasy-Geschichte verpackt. Und er hat Bilder davon gezeigt, weil er auch einen Zeichner hat, der das umsetzt als Comic, als Graphic Novel. Und diese Energie, die er hatte, diese Begeisterung an diesem Projekt, an diesem Lebensprojekt, die hat mich und eine andere Mitreisende aus Italien sehr inspiriert. Also wirklich nochmal wieder, wir haben dann drüber gesprochen, ich habe dann von meinen Büchern erzählt und dann war sofort so ein Wow da, so ein, wir waren alle voneinander inspiriert. Und das auf dem Gipfel einer der höchsten Pyramiden dort. Es passte alles ganz wunderbar. Es war wirklich so eine Einheit von dem Kontakt miteinander, vom Ort, von der Geschichte des Ortes, von der spirituellen Energie. Also das war ein Highlight und wir haben noch ein kleines Krokodil zum Schluss gesehen und ganz viele Tiere, das war ganz besonders. Genau. Also wir haben ganz viel gesehen, ganz viel erlebt, ganz viele tolle Menschen kennengelernt, ganz viele ganz berührende Kontakte gehabt und es gab ganz tolle Orte, an denen wir waren, auch am Lago de Atitlan waren wir zum Schluss. Das gilt ja als drittes als dritter Vortex oder drittes Herzzentrum oder Herzzentrum der Erde neben Machu Picchu und den Pyramiden von Gizeh. Und für mich war der Ort auch wirklich ganz besonders. Der See ist was ganz Besonderes. Also das war nochmal sehr berührend und sehr, sehr besonders. Und dieser Kontakt zu dem Zentrum in Peru kam eben auch durch einen von diesen Synchronizitäten oder Wundern zustande. Wir waren am ersten Tag direkt in einem Buchladen, in dem Lieblingsbuchladen meines Mannes, Antigua Books. Ich bin mit dem amerikanischen Besitzer ins Gespräch gekommen, der mit einer Guatemaltekin verheiratet ist und deswegen eben diesen Buchladen auch in Antigua hat. Und wir sind über Pflanzenmedizin ins Gespräch gekommen, weil ich mir ein Buch zurücklegen habe lassen von ihm. Und dann hat er gefragt, ob mich das interessiert und welche Erfahrungen ich gemacht habe. Und dann sind wir auf Ayahuasca gekommen. Und dann stellte sich raus, dass er schon viele Zeremonien gemacht hat. Und er sagte, also ihm hat es das Leben gerettet. Er hat mir auch so ein bisschen von seiner Geschichte erzählt. Und er sagte, also ihm hat es das Leben gerettet. Und ich habe dann gefragt, ob er mir was empfehlen könnte, weil er sagte, gehen Sie auf alle Fälle nach Peru. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir was empfehlen kann. Und dann hat er kurz überlegt und sagte, ja, ein Zentrum könnte er mir sehr empfehlen. Da war er jetzt schon mehrfach und das gefällt ihm sehr gut. Und dann kam der Kontakt zustande und das ist auch das Zentrum, in das ich fahren werde, Ende Februar. Ich werde auch davon natürlich berichten. Das wird bestimmt ein großes Abenteuer werden. Also dieses Jahr ist, oder sagen wir mal, 22, 23 ist wirklich ein Jahr der Abenteuer, innen und außen. Ich werde davon auch berichten und bin auch selber sehr, sehr gespannt. Ja, also das sind so ein paar kleine Einblicke in die Erlebnisse aus Guatemala und ich freue mich auch, wieder dorthin zu fahren im März dann und auch in der Schule mitzuhelfen, vielleicht auch noch mehr vom Land zu sehen. Genau, aber jetzt bin ich wieder hier im Moment und freue mich auch auf die Podcasts und freue mich auf die ganzen Projekte hier. Ja, und wie gesagt, also zwei Kurse demnächst und ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch wieder eine Theta-Ausbildung dieses Jahr anbiete und EFT oder die Heilerinnen-Ausbildung. Ja, werde ich bestimmt machen, wenn im zweiten Halbjahr, weil das erste eben schon, wir planen auch eventuell umzuziehen in Bonn, schon sehr voll sind und ich dann jetzt keine Ausbildung sozusagen, also mir keine so viele feste Termine an den Wochenenden legen möchte. Im zweiten Halbjahr wird aber wieder alles ganz anders und wieder, glaube ich, normaler und wieder mehr in so einem Rhythmus sein. Also im zweiten Halbjahr fast ganz sicher gibt es sowohl eine Theta-Ausbildung als auch eine EFT-Ausbildung, als auch eventuell wieder der Start einer neuen Heilerinnen-Ausbildung. Ja, das von mir. Und genau, ab jetzt dann, wie gesagt, folgen, was mir wirklich hilft, was mir wirklich geholfen hat. Und die Interviews mit den tollen Projekten. Ja, dann bis zum nächsten Mal.